Ich habe heute zur Predigt aus dem Internet was rausgekramt. Etwas, das ich schon lange kenne, aber es bis jetzt eigentlich immer mich gescheut habe davor, das mal vorzulesen und zu zeigen. Es geht um eine Prophezeiung einer alten Frau, die im Jahr 1968, also vor 51 Jahren, aufgeschrieben wurde. Und zwar in einem kleinen norwegischen Städtchen namens Valdres. Dort war ein Evangelist tätig und der war irgendwann mal bei ihr zu Hause und er hat das alles aufgeschrieben. Allerdings hat er vieles von dem, was sie gesagt hat, nicht verstanden, hat das zwar zu Papier gebracht, aber dann ungefähr 20 Jahre lang unter Verschluss gehalten, weil er die Dinge, die sie gesagt hat, nicht verstanden hat. Ich lese jetzt mal einen Auszug davon vor. Ich sah die Zeit vor dem Kommen von Jesus. Ich sah, wie bestimmte Ereignisse kurz vor der Rückkehr Jesus stattfanden. Christen werden lauwarm sein und von echtem, lebendigen Glauben abfallen. Sie werden keine ermahnende Predigt mehr hören wollen. Keine Predigt über Sünde und Gnade, das Gesetz und das Evangelium, über Umkehr und Wiederherstellung, wie bei uns üblich. Stattdessen als Ersatz ein Christsein, das ihnen Wohlstand und Glück verspricht. Es wird wichtig sein, erfolgreich zu sein und etwas darzustellen. Auch materieller Besitz wird wichtig sein, den Gott uns nie auf diese Art und Weise versprochen hat. Kirchen und Gebetsräume werden immer leerer werden. Statt nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur in den Kirchen einziehen, da wo eigentlich Umkehr von Sünde, wo Erweckung stattfinden sollte. Das wird auffällig kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi sein. Ein moralischer Zufall, wie wir ihn nie zuvor in Norwegen stattfinden. Die Menschen werden unverheiratet zusammenleben, als wären sie verheiratet. Vor der Hochzeit wird Unreinheit sein und in der Ehe wird Untreue normal sein und von jedermann akzeptiert werden. Dieser Lebensstil wird auch in christliche Kreise einziehen, sogar die Homosexualität. Kurz bevor Jesus wiederkommt, werden Fernsehprogramme grausame Gewaltfilme zeigen, wie wir sie nie kannten. Sie werden die Menschen beeinflussen, einander zu töten und zu zerstören. Unsere Straßen werden unsicherer werden. Die Menschen werden nachahmen, was sie sehen. Es wird nicht nur einen Fernsehsender geben, sondern verschiedene Stationen. Fernsehen wird ähnlich wie Radio sein, mit vielen Sendern voller Gewalt. Die Menschen werden sich dadurch unterhalten lassen. Wir werden grausame Morde sehen, Zerstörung. Das wird sich in der Gesellschaft widerspiegeln. Sexszenen werden auf dem Bildschirm gezeigt werden, wo intimste Einzelheiten, die sonst nur der Ehe vorbehalten sind. Alle unsere Maßstäbe werden niedergerissen und die unanständigsten Dinge werden wir vor den Augen sehen. Menschen werden aus armen Ländern nach Europa strömen. Sie werden auch nach Skandinavien und Norwegen kommen. Es werden so viele Menschen sein, dass die Leute sie nicht mehr mögen und ihnen gegenüber hart werden. Sie werden ähnlich wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg behandelt werden. Dann wird das volle Ausmaß unserer Sünden erreicht sein. Wenn man denkt, dass, wenn es wirklich so stattgefunden hat, ist natürlich Aussage gegen Aussage, das ist im Netz, das ist aufgeschrieben von diesem Evangelisten Emanuel Minos, der ist bereits vor 5 Jahren gestorben, aber er hat das jahrelang eben propagiert. Und wenn man denkt daran, dass das 1968 aufgeschrieben wurde, wo Fernsehen gerade erst gekommen ist und wo es nur einen einzigen Sender gab, und dass diese Frau diesen Weitblick hatte, dass es verschiedene Stationen, wie sie es beschrieben hat, wir sagen heute Kanäle, und im Internetzeitalter wissen wir, wir kriegen sowieso noch schneller als das Fernsehen alles zu jeder Zeit, können wir überall alles sehen, muss man die Sachen, die die Dame gesagt hat, damals 1968, wirklich ernst nehmen. Auch das, dass in den die Gebetsräume, die Kirchen immer leerer werden, dass sich immer mehr Menschen zurückziehen von diesen Dingen, wie eben Umkehr, wie Buße, das Wort zu hören. Auch darin hat sie recht und spricht eigentlich zu uns, dass wir aufpassen müssen, in welcher Zeit wir eben leben. Der Gegenentwurf von einem lauen Christentum, der Gegenentwurf von dem, was wir eben gehört haben, sagt eben Jesus seinen Jüngern. Er stellt sie vor vollendete Tatsachen. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit des Vaters und der seiner heiligen Engel. Diese spanische Mystikerin Teresa von Aquila soll 1500 irgendwann gelebt, in ihrem Gebet irgendwann gesagt haben, Jesus, mich wundert es nicht, dass du so wenig Freunde hast, weil wenn du sie so hart behandelst. Und es stimmt, wenn man sich in der Bibel das anschaut, in den Evangelien, das sind Menschen, die sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin auch immer du gehst. Und Jesus freut sich nicht und sagt, ein Freund, den ich gewonnen habe, sondern er stellt ihn, er gibt ihm eine Hürde, er gibt ihm eine Messlatte, er sagt, ist dir bewusst, was du da sagst? Die Füchse haben ihre Gruben und so weiter, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das heißt, du gehst hier eine Beziehung ein, das gewisse Ansprüche an dich stellt. Das ist nicht ein einfaches Nachfolgen, das ist nicht ein Leben, das angenehm wird, sondern es wird ein unangenehmes Leben werden. Du wirst vor Herausforderungen kommen, denen du ansonsten nicht gestellt bist. In Lukas 14 kann ich kurz vorlesen. Lukas 14, Vers 25, wo ihm eine große Menge folgte und wandte sich ihm zu und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Also dieses Hassen ist natürlich kein Hassen in dem Sinn, dass ich den nicht mehr mag, dass ich ihn ablehne, sondern dass ich Entscheidungen treffe gegen meine Familie, die so stark sind, als ob ich sie hassen würde. In einer anderen Stelle sagt ein Jünger zu ihm, lass mich zuvor nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Ich glaube auch nicht, dass der gerade der Vater gestorben ist, dass er den begraben möchte, sondern es heißt so vieles wie, lass mich das noch zu Ende machen, solange mein Vater noch lebt. Dieses Geschäft, das wir betreiben, oder was auch immer es ist, lass mich doch dem Vater dienen, und wenn er gestorben ist, dann möchte ich dir dienen. Und Jesus sagt, nein, dann bist du nicht geschickt fürs Himmelreich. Du musst jetzt die Entscheidung treffen, wo Jesus zu dir spricht. Also wenn Jesus anklopft, dann auch die Tür aufzumachen und eben mit ihm zusammen zu gehen. So soll auch ein Zusammenleben in der Gemeinde, das bestimmt immer wieder Herausforderungen hat für uns. Aber in dieser Gesinnung sollen wir leben. In Philippa schreibt Paulus, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das kann durchaus ein Kreuz sein, dass man sagt, okay, ich schaue nicht auf mich, ich schaue nicht auf meine Bedürfnisse, ich schaue nicht auf das, was mir jetzt dient, sondern ich achte auf das, was dem anderen dient. Ich schaue weg von mir. Und das ist etwas, was zwar klein ist zunächst mal und vielleicht gar nicht so die große Herausforderung ist, aber in Summe kann das wirklich groß werden und kann für dich gefühlt ein Kreuz sein, das du da auf dich nehmen musst. Wenn du das Gefühl hast, ich bin verletzt von dieser Person. Ich möchte mich von dem Bruder oder von der Schwester zurückziehen, weil sie hat etwas gemacht, was mir nicht gefallen hat. Und dass du dich dann mit Jesus zusammen überwindest und sagst, okay, nee, ich möchte weitergehen. Er hat es vielleicht unwissend getan oder dem ging es gerade schlecht in dieser Situation und ich möchte vergeben. Und ich möchte wieder auf denjenigen zugehen. Und ich möchte bereit sein, auch mich vielleicht wieder verletzen zu lassen. Und trotzdem gucken darauf, was dem anderen dient. Nicht um eitler Ehre willen, nicht um Eigennutz zu machen, sondern eben den anderen zu dienen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Es gibt im Neuen Testament, gerade von Jesus, speziell von Jesus, ganz harte Reden. Gerichtsreden, wo sich einfach die Spreu vom Weizen trennt. Wo er sagt zu denen, die sagen zu ihm, wir haben in deinem Namen böse Geister ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen Dinge vollbracht, Wunder gemacht. Und er sagt zu ihnen, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Und diese Dinge werden dann oft beiseite geschoben. Diese harten Reden werden weggelassen, weil wir sie nicht annehmen wollen. Weil wir das nicht hören wollen. Und da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, das ist nachzulesen in Jeremia 28, 29, beziehungsweise dann weiter bis Kapitel 34. Und hier sagt Jeremia, stellt das Volk Gottes vor vollendete Tatsachen, dass Gott beschlossen hat, dass Israel in die Gefangenschaft unter Nebukadnezar, in die babylonische Gefangenschaft geführt werden muss. Für 70 Jahre. Nebukadnezar wird kommen und Jerusalem zerstören. Das ist das Gericht, das Gott beschlossen hat, weil Israel hat Götzendienst betrieben, weil Israel hat den Sabbat nicht gehalten und andere Dinge. Es sind viele schreckliche Sachen geschehen damals, dass Gott diese Entscheidung treffen musste. Er hatte damals Jeremia noch, sollte sich ein hölzernes Joch aufladen und eben dem Volk so predigen, dass es ihnen klar wird. Und dann gab es eben in Jeremia 28, kann man das nachlesen, einen zweiten Propheten, der hieß Hanania. Der hat gesagt, ist alles nicht so schlimm. Gott hat zu mir gesprochen, in 2 Jahren wird Nebukadnezar die ganzen Schätze, die er bereits entwendet hat, wieder nach Jerusalem zurückbringen. Ist alles nicht so schlimm, ihr könnt hier bleiben. Und natürlich haben die Leute, die da waren in Jerusalem, in Israel, auf ihn gehört, weil er ihnen nach dem Mund geredet hat, weil er das gesagt hat, was ihnen in dieser Situation gut gefallen hat. Die Folge ist, dass Hanania im selben Jahr noch sterben musste, weil er nicht im Namen Gottes geredet hat und so vermessen war, dass er als Prophet aufgetreten ist, obwohl er keiner war. Die andere Sache ist, diejenigen, die Jeremia gehorsam waren und sich entführen haben lassen in dieses fremde Land, die haben dort ein gutes Leben gehabt. Die haben dort Häuser gebaut, die haben dort, Nebukadnezar war gut zu denen, die haben Äcker gehabt, die haben eine Freiheit, es war keine Gefangenschaft in Ketten oder in Gefängnissen, sondern einfach nur, dass sie nicht mehr einem frei waren, in dem Sinn hinzugehen, wo sie wollten, hinzuziehen, wo sie konnten. Aber ansonsten waren sie frei. Diejenigen, die Jeremia gehorcht haben und damit Gott gehorcht haben, hatten auch in diesen 70 Jahren Gefangenschaft bis zur Rückkehr ein gutes Leben. Und daran erkennen wir, dass Gott, wie es Psalm 68, Vers 20 heißt, Gott gibt uns zwar eine Last zu tragen, also er gibt dir einen Rucksack, in dem 10 Kilo drinnen sind oder 15 Kilo, mit dem du jetzt weitergehen sollst. Aber er gibt dir auch die Kraft, das zu tragen. Das können wir auch von Jesus lernen. Als er in seiner bittersten Stunde in Gethsemane gebetet hat, einige Stunden vor seiner Hinrichtung im Prinzip, hat er Gott um Kraft gebeten, diese letzten Schritte in seinem Leben, in seinem irdischen Leben hier gehen zu können. Und er hat nie darum gerungen, aus diesem Gehorsam rauszugehen, obwohl er darum gebeten hat, dass Gott einen anderen Weg für ihn offenlegt. Aber er hat nie ausgewichen, sondern er ist gehorsam geblieben. Aber er hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft, dir jetzt noch gehorsam zu sein. Und dann hat Gott ihm eine neue Kraft gegeben und er ist dann mit voller Zuversicht hinein. Und dass er sogar mit dem Kreuz auf dem Rücken noch zu den Frauen, die geweint haben, gesagt hat, weint nicht um mich, sondern weint um euch. Also er hat ihnen noch Mut zugesprochen. Er hat ihnen auch noch, er hat einen Verbrecher am Kreuz vergeben. Er hatte so viel Kraft bekommen dann von Gott, um die letzten Stunden gehen zu können. Und auch wenn es für uns die Schrift manchmal zu herausfordernd ist, dass wir sagen, wir wollen dem ausweichen, ich kann dem nicht mehr gehorsam sein, ich kann dem nicht folgen, was hier steht, dürfen wir nicht den Fehler machen, dem nicht gehorsam zu sein, sich dem nicht unterzuordnen, sondern Gott um die Kraft zu bitten, den nächsten Schritt gehen zu können. Gott um die Kraft zu bitten, wieder überwinden zu können und darauf zu vertrauen, weil wir das gelesen haben in der Bibel, dass Gottes Gerichte zwar hart sind, aber seine Gnade dann schon so vieles größer ist wieder, dass man vertrauen kann, was auch immer geschieht, wo auch immer er dich hinführt, du wirst es wieder gut haben. Du wirst wieder ein gutes Leben von Gott bekommen. Wenn du krank wirst, dann wirst du von Gott die Kraft bekommen, diese Krankheit zu tragen. Und wenn du vielleicht einen Partner verlierst, einen Ehepartner verlierst, dann wirst du die Kraft bekommen, da auch gut leben zu können. Und was auch immer geschieht, wovor du Angst hast, was sich so aufbläht vor dir, dass du flüchten möchtest vor dem, was auch immer geschieht, Gott wird dir die Kraft geben, alles durchzustehen und wird dir ein gutes Leben geben, so wie er es Israel gegeben hat, das gehorsam war und ihm gefolgt ist. Es gibt den König Zedekia, der zu dieser Zeit von Jeremia war. Der hat immer wieder zu Jeremia Leute schicken lassen. Und Jeremia hat ihm gesagt, du, das ist beschlossene Sache. Es geht in die babylonische Gefangenschaft, Jerusalem wird zerstört werden. Er meinte, Zedekia, das kann nicht sein, hat ihn ins Gefängnis werfen lassen, hat ihn wieder zurückgeholt, hat sich das noch einmal angehört. Und dann hat Jeremia gesagt, komm, sei gehorsam, geh zu Nebukadnezar, ergib dich, dann wirst du gerettet werden. Dann wird es dir und deiner Familie gut gehen. Mach das doch. Und Zedekia war ungehorsam. Er hat es nicht gemacht und musste mit einer ganz grausamer Sache bezahlen. Vor seinen Augen wurden seine Söhne hingerichtet. Er wurde geblendet, er hat die Augen ausgestochen und wurde dann in die Gefangenschaft geführt und ins Gefängnis geworfen. Aber er hatte die Wahl. Er hatte die Wahl, gehorsam zu sein und sich zu ergeben, weil Gott das so wollte. Auch wir haben die Wahl. Wir sind frei in unseren Entscheidungen. Wir können uns für das oder für jenes entscheiden. Wir können uns dafür entscheiden, Gott gehorsam zu sein oder uns gegen ihn zu stellen. Aber der Gehorsam unter Gottes Wort, der Gehorsam unter ihn, unter dem, was er uns sagt, hat einen unglaublichen Segen. Und den wünsche ich mir für uns alle. Amen.